Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 18. April 2023, gleich dem 29. Farvardin 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Zeit für Südkorea, sich zu enttarnen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Iran wird Tel Aviv und Haifa im Falle der geringsten israelischen Aktion zerstören. Iran, Konvergenz zwischen islamischen Ländern, ist Unterstützung für Palästina notwendig. Französische Kundgebung bricht Schweigen des Westens am palästinensischen Gefangenentag. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Iran wird Tel Aviv und Haifa im Falle der geringsten israelischen Aktion zerstören. Der iranische Präsident Ibrahim Raisi warnte das israelische Apartheidregime eindringlich davor, auch nur die geringsten Maßnahmen gegen die Islamische Republik zu ergreifen und sagte, Iran werde auf einen solchen Schritt mit der Zerstörung von Haifa und Tel Aviv reagieren. Raisi machte die Bemerkungen, als er am Dienstag bei einer Parade anlässlich des Nationalen Armeetags in Teheran sprach und dass die Fähigkeiten der iranischen Armee auf einheimischen Know-how beruhen. Er sagte auch, die Botschaft der iranischen Armee und der Streitkräfte an die US-Truppen sei, dass sie die Region so schnell wie möglich verlassen müssten. Raisi stellte fest, dass die iranischen Streitkräfte Terroristen bekämpft und die Sicherheit in der Region verbessert haben, während ausländische Streitkräfte nur eine Bedrohung für die regionalen Staaten darstellen. Die Stärke der iranischen Streitkräfte kommt der Sicherheit der Region zugute. Und es ist für niemanden ein Geheimnis, dass unsere Streitkräfte die territoriale Integrität und Sicherheit der Länder in der Region geschützt haben, sagte er. Der iranische Regierungschef sagte, die Armee des Landes sei zu einer starken Festung gegen antirevolutionäre Elemente und Takfiri-Gruppen geworden und fügte hinzu, dass sie für die Sicherung der iranischen Grenzen und den Schutz der nationalen Interessen und der Sicherheit in den Ozeanen verantwortlich sei. Raisi betonte, dass der Nationale Tag Armee die Botschaft des Friedens und der Freundschaft an die Länder der Region vermittelte. Der Nationale Tag der Armee, der jährlich am 18. April gefeiert wird, wurde 1979 vom Gründer und ersten Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khomeini, ins Leben gerufen. Iran, Konvergenz zwischen islamischen Ländern, ist zur Unterstützung für Palästina notwendig. Der iranische Präsident Ibrahim Raisi hat zur Annäherung und Konsens unter den islamischen Ländern aufgerufen, um Palästina weiter zu unterstützen und die Aggressionen des zionistischen Regimes gegen die Palästinenser zu verurteilen. Konvergenz und Konsens unter den muslimischen Ländern zur Unterstützung der Palästina-Frage und die Verurteilung der Aggression des zionistischen Regimes, insbesondere gegen palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee, ist sehr wichtig und notwendig, sagte Raisi am Montag bei einem Telefonat mit der Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina. Die Streitkräfte des israelischen Regimes haben während der Angriffe, die seit Beginn des Fastenmonats Ramadan zugenommen haben, hunderte Palästinenser verletzt und festgenommen. Illegale israelische Siedler haben auch das Gelände der Al-Aqsa-Moschee unter dem Schutz des Militärs und der Polizei des zionistischen Regimes ungehindert gestürmt. Raisi erklärte, die Außenpolitik Irans basiere auf dem Ausbau und der Stärkung der Beziehungen zu allen Ländern, insbesondere zu den muslimischen Nationen. Der iranische Präsident äußerte auch seine Hoffnung, dass Teheran und Dhaka die Zusammenarbeit im Handels- und Wirtschaftsbereich weiter ausbauen. Die Premierministerin von Bangladesch tadelte ihrerseits die kriminellen Handlungen des israelischen Regimes gegen das fastende palästinensische Volk und sagte, dass die Unterstützung für das unterdrückte palästinensische Volk und die Verurteilung der Brutalität des Regimes von Tel Aviv zu den unerschütterlichen Haltungen ihres Landes gehörten. Französische Kundgebung bricht Schweigen des Westens am palästinensischen Gefangenentag. Am palästinensischen Gefangenentag, der jeden 17. April begangen wird, forderten Demonstranten in Paris ein Ende des westlichen Schweigens über Israels schreckliche und rechtswidrige Behandlung politischer Gefangener. Seit 1948 wurden schätzungsweise 1 Million Palästinenser vom israelischen Regime festgenommen. Bei durchschnittlich 10 Polizeirazzien pro Tag verhaftet Israel jährlich etwa 6.000 Erwachsene und 1.000 Kinder. Ein neuer Bericht enthüllte, dass derzeit fast 5.000 Palästinenser in israelischen Langzeitgefängnissen festgehalten werden, darunter fast 200 Kinder. Mehr als 1.000 Menschen wurden nicht einmal wegen eines mutmaßlichen Verbrechens angeklagt. Gefangene berichten, dass physische und psychische Folter nicht nur Routine, sondern erschreckend brutal ist, und Hunderte von Palästinensern in israelischen Haft gestorben sind. Viele beschuldigen die internationale Gemeinschaft und westlich geführte Menschenrechtsgruppen, diejenigen vergessen zu haben, die in israelischen Besatzungsgefängnissen gefangen sind. Europas am längsten inhaftierter politischer Gefangener ist ein pro-palästinensischer Widerstandskämpfer, der in Frankreich festgehalten wird, George Ibrahim Abdallah, der als der arabische Nelson Mandela gefeiert wird. Abdallah weigert sich, seine Unterstützung für Palästina zu widerrufen, und seine fortgesetzte Inhaftierung wird weiterhin als eklatante Politisierung des französischen Rechtssystems angesehen. Im benachbarten Deutschland wurden Proteste zur Unterstützung des palästinensischen Gefangenentages verboten. IKRK gab an, die von Saudi-Arabien geführte Koalition habe eine Gruppe von weiteren 104 jemenitischen Häftlingen aus den Gefängnissen des Königreichs freigelassen, nachdem gleichzeitig Gefangene zwischen den Kriegsparteien in dem verarmten Land ausgetauscht worden waren. Jessica Moussan, die Medienberaterin des IKRK, gab dies am Montag bekannt und sagte, dass zwei der Flugzeuge der humanitären Gruppe mit jeweils 48 Gefangenen in die Hauptstadt Sana'a flogen, während ein drittes mit 8 Gefangenen in die Hafenstadt Aden im Süden flog. Moussan sagte, die einseitige Freilassung sei außerhalb der Bedingungen des dreitägigen Austauschs, der zwischen der jemenitischen Widerstandsbewegung Ansarullah und dem von Saudi-Arabien unterstützten ehemaligen jemenitischen Regime ausgehandelt worden sei. Wir begrüßen diese Initiative und freuen uns zu sehen, dass im Interesse der Familienzusammenführung humanitäre Überlegungen angestellt werden, sagte der Medienberichter des IKRK und fügte hinzu, dies wird den Familien der Inhaftierten eine enorme Erleichterung bringen. Bei Verhandlungen in der Schweiz im vergangenen Monat einigten sich die beiden Seiten darauf, 887 Häftlinge freizulassen und sich im Mai erneut zu treffen, um weitere Freilassungen zu besprechen. Der Vertrag wurde von Gesandten der Vereinten Nationen für den Jemen, Hans Grundberg und dem IKRK überwacht. Russland an schneller Beendigung des Ukraine-Konflikts interessiert, drängt auf multipolare Lösung. Moskau sei interessiert, den jahrelangen Krieg in der Ukraine so bald wie möglich zu beenden, sagte Russlands Außenminister Sergei Lavrov am Montag nach seinem Treffen mit dem brasilianischen Amtskollegen Mauro Vieira in Brasilia. Der russische Spitzendiplomat betonte, dass jede Lösung auf Multipolarität beruhen müsse und warf dem Westen vor, zu versuchen, die internationale Arena zu dominieren. Wir sind daran interessiert, dass der Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich beendet wird. Wir haben die Gründe für das, was passiert, und die Ziele, die wir in dieser Hinsicht verfolgen, bereits im Detail bekannt gegeben, sagte Lavrov auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vieira. Sie bestehen in erster Linie darin, die Abwesenheit jeglicher Bedrohungen für die militärische Sicherheit der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine zu garantieren. Und der Westen setzt solche Pläne seit vielen Jahren um. Und die zweite Aufgabe besteht natürlich darin, das Leben und gesetzliche Rechte der russischsprachigen Bevölkerung im Osten und Süden der Ukraine zu schützen, fügte er hinzu. Lavrov traf sich auch mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und dankte Brasilien für seine Bemühungen, den Konflikt in der Ukraine zu lösen. Lula wurde am Montag von Washington wegen seiner jüngsten Äußerungen kritisiert, wonach der Westen durch die Bewaffnung der Ukraine den Krieg ermutigt habe. Die Vereinigten Staaten müssen aufhören, den Krieg zu fördern und anfangen, über Frieden zu sprechen, sagte Lula am Samstag vor Reportern. Er forderte auch die nicht am Krieg beteiligten Länder auf, Russland und die Ukraine in Friedensgespräche einzubeziehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 18 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandar Abbas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Ghorbani mit dem Titel Man Ghulame Qamaram.
چرا هیچ مگو.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen weitere angenehme Momente. In dieser Folge wollen wir Ihnen ein Dorf vorstellen, das im IT-Bereich sehr weit fortgeschritten ist. Diese Ortschaft namens Shahku liegt in der Provinz Golestan im Norden Irans. Es ist das erste Dorf in Iran, das eine Verbindung zum Internet bekam und Ausbildungskurse veranstaltete, an denen sowohl junge wie auch alte Dorfbewohner teilnehmen. Bleiben Sie also dran. Die Provinz Golestan mit vielen Parkanlagen, kleinen Seen, Wasserfällen, Wäldern, Dämmen und faszinierenden Dörfern ist eine der schönsten und sehenswertesten Regionen Irans. Die Ortschaften, die als Sommeraufenthaltsgebiete gelten, zählen zu den ökotouristischen Regionen Nordirans. Diese Gemeinden mit ihren einzigartigen Ausblicken liegen in einem Flachland und haben daher ein kühles Klima und schöne Naturlandschaften. Auch die schönen Wälder, Berge und Felsen machen die Gegend zu einem touristischen Ferienort. Zu diesen Dörfern zählen auch Shahku, Ziyarat und Jahannama. In der heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Shahku vorstellen, das im Zentrum des Elbosgebirges und 65 Kilometer südöstlich von der Stadt Gurgaon liegt. Shahku hat wegen seiner gebirgigen Lage kalte Winter und angenehme Sommer. Es liegt 2450 Meter über den Meeresspiegel und zieht sich den Tälern von Rinu und Konu entlang. Ringsrum wird es von den Bergen Khoshdasht, Shirkesh, Siyahpush, Torkechal und Gavkoshan umfasst. Da das Dorf in den Bergen liegt, hat es eine trockene und leichte Luft, die jedem Besucher dieser Ortschaft sofort auffällt. Shahku ist eine sehr alte Gemeinde. Die Einwohner sprechen Mosandaranisch und gemäß letzten Statistiken, die im Jahr 2006 durchgeführt wurden, wohnen etwa 700 Menschen in Shahku, wobei die Zahl im Winter sinkt, weil fast die Hälfte der Bewohner wegen Kälte und Schnee dann das Dorf verlässt. Im Sommer steigt dann die Einwohnerzahl wieder an. Shahku hat viele Weidenpflanzen und Wacholderbäume. Die Weiden dieser Gegend sind mit sehr unterschiedlichen Pflanzen bedeckt. Als bekannteste Pflanze, die hier gedeihen, kann Tragant genannt werden. Auch Artemisia, Raute und viele weitere Gewächse sind in dieser Region zu sehen. Wegen der guten Lage von Shahku wachsen dort auch diverse Wildpflanzen, die als Heilkräuter Verwendung finden. Wacholderbäume machen die Ortschaft zu einem hochwichtigen Ort. Denn diese Arten von Bäumen haben einen langen Wuchs und ein hartes und stabiles Holz, aus dem früher die Häuser hier gebaut wurden, die nach hunderten Jahren immer noch unbeschädigt sind.
Wirtschaftlich gesehen stützt sich das Dorf auf Gärtnerei, Viehzucht und Landwirtschaft. Manche Bewohner sind im Dienstleistungsgewerbe und mit der Handarbeitsherstellung tätig. Es gibt Felder mit und ohne künstliche Bewässerung, auf denen Weizen, Kartoffeln, Ölkörner und Gemüse geerntet werden. In den Obstgärten gedeihen Aprikosen, Äpfel und Mandeln. Die zahlreichen Weiden rund um das Dorf tragen auch zur Verbesserung der Viehzucht bei. Und es gibt hier viel Wolle, Fleisch, Milch, Joghurt und Butter. Zu erwähnen ist, dass die Internetverbindung im Dorf den Jugendlichen die Möglichkeit geschaffen hat, Online-Jobs auszuführen und mit der ganzen Welt in Kontakt zu kommen. Viele Dorfbewohner haben inzwischen das ICT-Zentrum von Shahku besucht und die jungen Leute kommen immer wieder dorthin, um ihre Arbeiten und Aufgaben zu erledigen. Thank you. Das Dorf Schorkuch ist eine Gemeinde mit zentrierter Struktur, die an einem nicht sehr steilen Abhang liegt. Die meisten Häuser wurden einstöckig errichtet und deren Dächer sind mit einer Mischung aus Stroh und Lehm sowie Holz bedeckt. Die Architektur der Gebäude und Gestaltung der Innenräume hängt von der Lebenssituation deren Bewohner ab, wobei die Häuser unter Berücksichtigung des gebirgigen Klimas errichtet werden. Als Baumaterial verwenden die Bewohner oft einheimische Materialien wie Stein, Lehm, Ziegel und Holz. Das Dorf hat zwei große Viertel namens Dehmian, das mittlere Dorf, und Dehdare, das Abgrunddorf. Dehmian ist der ältere Bezirk, der wiederum aus mehreren kleineren Ortsteilen besteht. Auch Dehdare hat einige Viertel. Liebe Hörerfreunde, das Dorf Schorku wird jährlich im Frühling und auch im Sommer wegen seiner touristischen Attraktionen von sehr vielen Besuchern aufgesucht. Die verschiedenen Berge dieser Gegend, wie zum Beispiel der 2913 Meter hohe Berg Sarlise, dessen Hälfte mit Wald bedeckt ist und der 5 Kilometer nordwestlich von Schorku liegt, zählt zu den Natursehenswürdigkeiten dieser Ortschaft. Auch kommen viele Bergsteiger dorthin, um diesen Berg zu erklimmen. Die Bergkette Gorf Koshan mit 3813 Meter Höhe, die sich 6 Kilometer südwestlich dieser Gemeinde hinzieht, und die natürlichen Gletscher dieser Berge machen die Landschaft noch schöner und ziehen somit immer mehr Touristen an. Als weitere Naturschönheiten können die vielen Quellen in der Nähe des Dorfes und die grünen Landschaften an deren Rand, wie Sarcheshme, Gelbe Quelle, Sochcheshme, Rote Quelle und Sangcheshme, Steinquelle, genannt werden. Der jahreszeitliche Fluss Rudbor Dele im Süden der Ortschaft und auch die Wacholderbäume in den höheren Lagen machen das Dorf noch faszinierender. Die Karawanserei Reslek und Robert Sefid sind historische Bauten, die auch von dem Engländer Robino, der jahrelang in Iran lebte, in seinem Reisebericht erwähnt worden sind. Diese Karawansereien wurden zumeist aus Steinen und Ziegeln gebaut und mit Putz versehen. Diese Bauwerke bestehen aus einem Saal, einem Kaffeehaus, Zimmern, viele Gängen und kuppelförmigen Dächern. Was die Kleidung der Dorfbewohner von Schorkuch betrifft, so kleiden diese sich ganz normal. Allerdings legen die älteren Personen noch masandaranische Trachten an. Zu erreichen ist die Gemeinde über eine gut asphaltierte Straße von der Stadt Gorgon aus. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsene Chavoshi mit dem Titel Guldun, auf Deutsch Blumenvase.
من یه گلدون پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد، عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد، مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد، بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل تو اذیتم نکرد، سر این سفره هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این سفره هنوزم یه نفر اگه دوست نداشتی رنجوندنمو، هیچ وقت از تو نمی رنجیدم، اگه زندگی می کردی با من زندگیمو به تو می بخشیدم، نبین امروز دارم به خاطرت دردمو توی خودم میریزم، تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیا رو به هم میریزم، هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این سفره هنوزم یه نفر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Zeit für Südkorea sich zu enttarnen. Weiterhin guten Empfang.
Südkorea. Der Name beschwört eine florierende Wirtschaft herauf, aus der viele beliebte Marken kommen. Das ostasiatische Land wird meist als Erfolgsgeschichte einer engen Zusammenarbeit mit den USA angegeben, im Gegensatz zu Nordkorea. Die boomende Wirtschaft des Landes in den letzten Jahrzehnten hat die Amtsträger ermutigt, der Welt Vorträge zu halten, genau wie ihre amerikanischen Herren. Ihre unbedachten und manchmal feindseligen Bemerkungen haben zu den wachsenden Spannungen in der Welt beigetragen. In einem relativ neuen Fall Mitte Januar beschrieb der Präsident Südkoreas Iran als Feind der Vereinigten Arabischen Emirate und nannte Teheran seine größte Bedrohung und verglich es mit Nordkorea, das er als Seuls größte Bedrohung bezeichnete. Ungeachtet der grundlosen Anschuldigungen von Yoon Suk-yeol gegen die Islamische Republik stellt sich die Frage, ob Südkorea so gut und unschuldig ist, wie es sich zu verkaufen versucht. Ein unschuldiges Land, das der lange Arm des Schicksals neben Nordkorea ihre größte Bedrohung gestellt hat, wie Yeol es behauptet. Vielleicht geht einer der berüchtigten Fälle von Gräueltaten Südkoreas auf den 12. Februar 1968 zurück, als die Marineeinheit des Landes einen Überfall auf Pongni und Pongnut, zwei Dörfer in Zentralvietnam, startete. Der rücksichtslose Überfall hinterließ zahlreiche Leichen, allesamt unbewaffnete Zivilisten. John M. Campanelli, ein damaliger US-Marineermittler, schrieb am 18. Februar 1968 in den freigegebenen Dokumenten: Die Opfer dieses Vorfalls waren wehrlose Zivilisten, von denen die große Mehrheit Frauen und Kinder waren, die ermordet wurden, während sie für ihr Leben flehten. Er fügte hinzu: In einem Versuch, die Überlebenden und Angehörigen der Toten und Verwundeten zu besänftigen, entschuldigte sich der Exekutivoffizier des südkoreanischen Marinebataillons und stellte dem Distriktchef 30 Säcke Reis zur Verfügung. Im Jahr 2021, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Vietnamkriegs, beschlossen die Opfer des Massakers von Pongni und Pongnut von der Regierung von Seoul eine Entschädigung zu verlangen. Mit den Worten von Nguyen Thi Thanh, einem Überlebenden der Massaker von Pongni und Pongnut: Ich war nie frei von dem Albtraum jenes Tages, als südkoreanische Truppen in unser Dorf eindrangen. Aber die südkoreanische Regierung hat unser Dorf nie besucht und uns nie gefragt, was passiert ist. Auf die Massaker von Pongni und Pongnut folgte das Massaker von Hami, bei dem südkoreanische Truppen am 25. Februar 1968 mehr als 100 Dorfbewohner töteten, wiederum hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Menschen. Südkorea behauptet, es habe in seinen Aufzeichnungen aus Kriegszeiten keine Beweise für zivile Tötungen gefunden. Dabei forderten die südkoreanischen Streitkräfte nach vielen glaubwürdigen Berichten insgesamt schätzungsweise 9000 unschuldige Zivilistenleben bei über 45 Massakern, die in ganz Vietnam beobachtet wurden. Es gibt auch weit verbreitete Berichte über sexuelle Übergriffe, wobei einige Studien schätzen, dass bis zu 10.000 vietnamesische Frauen und Mädchen von südkoreanischen Soldaten vergewaltigt wurden. Diktator Park Chung-hee versuchte, eine stabile südkoreanische Regierung aufzubauen, und so erklärte er sich bereit, im Austausch für amerikanische Militärunterstützung auf der koreanischen Halbinsel und wirtschaftliche Unterstützung für seine ehrgeizigen Entwicklungspläne eine führende Rolle im Vietnamkrieg zu übernehmen. Der geschätzte Wert von 1 Milliarde US-Dollar an amerikanischer Hilfe und anderen kriegsbedingten Einnahmen war ein lebenswichtiges Rettungspaket für die bröckelnde koreanische Wirtschaft. Doch Vietnam ist nicht das einzige Land, in dem die Südkoreaner ihre blutigen Spuren hinterlassen haben. Im Januar 2000 brachte The Guardian eine Schlagzeile für eine Untersuchung auf die Titelseite, die das Geheimnis einer Reihe von Angriffen Südkoreas auf Nordkorea aufgedeckt hatte. USA und Südkorea der Kriegsgräuel beschuldigt. Den Recherchen zufolge griffen südkoreanische Soldaten den Norden ein Jahr vor Ausbruch des Koreakrieges an. Berichten zufolge starteten im Juni 1949 mehr als 2050 Guerillas aus dem Süden einen Angriff auf nordkoreanische Dörfer entlang der Ostküste. Dies war nur einer von zahlreichen kleineren Konflikten, die vom Süden angezettelt wurden. In den frühen Tagen des Koreakrieges führte Seoul auch Massenhinrichtungen gegen seine eigenen Bürger durch. Ein Massaker, bei dem angenommen wird, dass Mitte 1950 innerhalb weniger Wochen 100.000 oder mehr linke und vermeintliche Sympathisanten getötet wurden, normalerweise ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Im Jahr 2019 eröffnete die New York Times einen weiteren lange verdrängten Fall über Jeju, eine Insel vor der Südküste Südkoreas. 1947 erhob sich eine Gruppe von Jeju-Inselbewohnern gegen die Brutalität der Polizei und forderte eine einheitliche koreanische Regierung, nachdem das Land in Nord und Süd geteilt worden war. Die Polizei reagierte jedoch mit einer Vernichtungskampagne und brandmarkte die Aufständischen als kommunistische Agitatoren. Jeju wurde zu einem Schlachthof für Menschen, in dem schätzungsweise 30.000 Menschen ums Leben kamen, etwa ein Zehntel der Inselbevölkerung. Tatsächlich war Seoul in den letzten Jahrzehnten nicht nur eine Bedrohung für die Nachbarländer, es zeigte auch den geringstmöglichen Respekt vor dem Leben seiner eigenen Bevölkerung. Die Gräueltaten im Haus von Brüdern, einer staatlich finanzierten Einrichtung für Landstreicher, in der von den 1960er bis in die 80er Jahre Tausende versklavt und missbraucht wurden, sind ein typisches Beispiel. Im August 2022 befand die südkoreanische Wahrheits- und Versöhnungskommission die früheren Militärregierungen des Landes für die Gräueltaten verantwortlich. Von den 1960er bis in die 80er Jahre ordneten südkoreanische Militärdiktatoren Zusammentreibungen an, um die Straßen zu verschönern. Infolgedessen wurden Tausende, darunter Obdachlose und Behinderte sowie Kinder, von der Straße geholt und in Einrichtungen gebracht, wo sie inhaftiert und zur Arbeit gezwungen wurden. Viele Insassen wurden versklavt, vergewaltigt und in Hunderten von Fällen zum Tode geprügelt oder dem Tod überlassen. Bisher wurde niemand für Hunderte von Todesfällen, Vergewaltigungen und Schlägen beim Haus von Brüdern zur Rechenschaft gezogen. Choi Seung-woo, Opfer des Haus von Brüdern. Der diensthabende Polizist sagte etwas und fluchte. Dann sagte er, ha, schau dir diesen Bastard an, er lügt. Und dann zog er meine Hose herunter und zündete das Feuerzeug an, das Feuerzeug, mit dem man Zigaretten anzündet, und drückte es gegen meinen Penis. Ich habe immer noch Narben von damals. Nach dieser Folter war ich so erschöpft, dass ich am Ende fälschlich gestanden habe, dass ich es gestohlen hatte. Ich fiel auf den Trick des Polizisten herein, dass er mich früher nach Hause schicken würde. Daher handelte ich so. So bin ich bei Haus von Brüdern gelandet. Choi Seung-woo, Opfer des Haus von Brüdern. Ich dachte nur, ich will nach Hause. Und diese Erwachsenen im Haus von Brüdern hielten mich dort fest, indem sie sagten, dass sie mich nach Hause schicken würden. Und der Einheitsführer zog mir die Kleider aus, griff mich sexuell an und dadurch wurde mein Anus auseinandergerissen. Es fühlte sich extrem schmerzhaft an. Obwohl einige südkoreanische Präsidenten entschuldigende Äußerungen über die Teilnahme des Landes am Vietnamkrieg abgegeben haben, haben sie gleichzeitig die Massaker nicht anerkannt. Jahre nachdem sie versucht haben, sie zu leugnen oder zu verbergen. Ironischerweise waren sie stattdessen damit beschäftigt, dieses oder jenes Land als gut oder schlecht zu brandmarken. Es ist nicht an der Zeit, dass Seoul seine eigenen Gräueltaten anerkennt, die innerhalb und außerhalb des Landes begangen wurden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.